Vortrages lautet: die Möglichkeit einer überlichtschnellen Bewegung eines materiellen Objektes. Er klingt provokativ und ich hoffe, er wird Sie interessieren. Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Der erste behandelt die Konsequenzen, die sich aus einem gravitativen, abstoßenden Feld, auch Gravitonenfeld genügend hoher Stärke für eine Trägermasse MT ergeben. Der zweite Teil geht auf das Wesen dieses Gravitonenfeldes und eines weiteren Feldes extrem kleiner Kopplungskonstante bzw. Wechselwirkungskonstante näher ein. Der besseren Verständlichkeit wegen habe ich die im Vortrag erwähnten Formeln auf zwei Seiten niedergeschrieben und durchnummeriert. Da ist noch eine zweite Seite. Ich hoffe, dass ich Sie nicht damit vertreiben werde. Eine Seite ist hier bereits ersichtlich. Nun möchte ich aber beginnen. Aus der speziellen Relativitätstheorie geht, experimentell bestens abgesichert, das Ergebnis hervor, dass die Lichtgeschwindigkeit c eine nicht erreichbare Grenzgeschwindigkeit für materielle Objekte ist und dass, je mehr sich ein mit der Geschwindigkeit v bewegtes materielles Objekt der Lichtgeschwindigkeit nähert, umso mehr Bewegungsenergie für dessen Annäherung an v nach c hineingesteckt werden muss. Es ist darauf zurückzuführen, dass eine träge Masse klein mt geschwindigkeitsabhängig ist. Unter Beziehung mt von v ist gleich mt0 gebrochen durch 1 minus v durch c zum Quadrat, Wurzel daraus Nummer 1, folgt, wobei mt0 die Ruhemasse ist. Wie nun einerseits die vielfach bestätigte spezielle Relativitätstheorie beibehalten werden kann und andererseits eine Geschwindigkeit v' größer als c für ein materielles Objekt möglich sein könnte, soll nachfolgend gezeigt werden. Vorerst soll aber der Begriff schwere Masse ms näher untersucht und schärfer definiert werden. Nach gängiger Auffassung erzeugt eine schwere Masse ms ein Gravitationsfeld, durch dessen Wirkung eine Probeladung mit der schweren Masse klein ms angezogen wird. Der Zusammenhang zwischen der schweren Masse groß ms und dessen Gravitationsfeld mit dem Feldstärkenvektor f ist hier durch 4 pi gamma ms Integral f dA Nummer 2 gegeben. Ms ist hier die Quelle eines Feldes F, sodass Ms auch als schwere Ladung bezeichnet werden kann. Nun geht aber aus den meisten supersymmetrischen Eichtheorien, höherdimensionalen metrischen Theorien und schließlich auch aus einer erweiterten Heimschen Theorie hervor, dass das Gravitationsfeld ein Sammelbegriff für 3 Teilfelder ist, und zwar für ein Graviskalar, Gravifotonen und Gravitonenfeld. Der Quantentheorie nach werden diese Wechselwirkungsfelder aus Teilchen aufgebaut, die mit Graviskalare, Gravifotonen und Gravitonen bezeichnet werden. Diese sollen der Reihe nach Spin 0, Spin 1 und Spin 2 aufweisen. Alle 3 Teilchenarten können, so wird vermutet, Kräfte zwischen Materie und Materie beziehungsweise Materie, Antimaterie vermitteln. Das Graviton als Repräsentant der normalen Schwerkraft koppelt an die träge Masse, das Graviskalar, so wird angenommen, ebenfalls, das Gravifoton hingegen soll, so wird ebenfalls vermutet, blind gegenüber dieser sein, dessen Angriffspunkt wäre eine andere Eigenschaft der Materie, und zwar die Baryonenzahl B. Diese ist plus 1 für Protonen und Neutronen, minus 1 für Antiproton und Antineutron und 0 für alle Mesonen. Das Gravifoton ist somit eine Quelle abstoßender Kraft zwischen zwei Baryonen und Antibaryonen, hingegen anziehender Kraft zwischen Baryon und Antibaryon. Als Reichweite eines Gravifotonenfeldes, das, da es bin eins Teilchen enthält, ein Vektorfeld ist, wird ein Bereich von 10 cm bis 10 hoch 6 km geschätzt. Aus einer Theorie der Wechselwirkungskonstanten möglicher Wechselwirkungsfelder, die demnächst in einem im Recht Verlag erscheinenden Buch enthalten ist, geht hingegen eine Reichweite von ca. 324 Meter hervor. Eine andere Literaturstelle gibt nach Schör 10 Meter bis 850 Meter an. Es werde nun angenommen, dass zwischen zwei Massen groß M und klein m, die im überwiegenden Maße aus Protonen und Neutronen bestehen sollen, sowohl ein anziehendes Graviskalar- und Gravitonenfeld, aber abstoßendes Gravifotonenfeld wirken möge. Bei der Probemasse klein m, in dessen Nähe sich die Masse groß M befindet, wird dann eine Kraft auftreten, die auf die Summe der drei Wechselwirkungskräfte zurückzuführen ist. M wäre hier die Quelle der drei genannten Kräfte. Die Begriffe schwere Masse bzw. schwere Ladung können somit dahingehend genauer definiert werden, dass nunmehr mit großem S nunmehr eine schwere Ladung verstanden wird, die nur ein Gravitonenfeld erzeugt und bei der der Zusammenhang zwischen Schwereladung ms und Gravitonenfeld mit dem Feldstärkenvektor f durch 4 π Gamma ms Integral fdA Nummer 2 gegeben ist. Das schwache Äquivalenzprinzip ms ist gleich mt würde jetzt also nur mehr in Bezug auf ein Gravitonenfeld gelten. Da der Einfluss von den beiden anderen Partnern des Gravifotonenfeldes ausgeschlossen wird und die bisherigen Messungen bezüglich Gleichheit von Schwerer- und Trägermasse praktisch nur ein Gravitonenfeld betrafen, ist das nunmehr auf eine schwere bzw. Gravitonenladung ms bezogene Äquivalenzprinzip ms ist gleich mt als sehr gut gesichert anzunehmen. Ms durch mt ist gleich 1, Nummer 3, fordert aber auch die Ununterscheidbarkeit von Beschleunigungs- und Gravitationsfeld, die ein Eckpfeiler der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Da die allgemeine Relativitätstheorie eine Tensortheorie ist und eine Theorie mit Spin 2 fordert, werden sich die Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie und somit auch von ms ist gleich mt nur auf eine Gravitonentheorie beziehen. Die Definition von ms als Gravitonenladung ist somit gerechtfertigt. Der Zusammenhang zwischen ms und f, der durch 4 π Gamma ms Integral fdA gemäß Nummer 2 gegeben ist, sagt einerseits aus, dass ms ein Gravitonenfeld erzeugt, aber auch, dass eine Gravitonenladung ms existiert, falls ein Quellenfeld f vorhanden ist. Aus der vorgenannten Theorie der Wechselwirkungskonstanten möglicher Wechselwirkungsfelder geht nun unter anderem hervor, dass mittels eines Photonenfeldes ganz bestimmter Energie und Dichte und eines im Vakuumhintergrund vorhandenen Umwandlungsfeldes gleichartig zum Higgsfeld ein Gravifotonenfeld F' erzeugt werden könnte. Dieses Feld F' hat aber noch die Eigenschaft, dass es, falls eine bestimmte Stärke erreicht ist, durch die Wirkung eines weiteren Umwandlungsfeldes in ein Feld U umgewandelt wird, das auf das Gravitonenfeld F einzuwirken vermag und dessen Stärke von F auf F' vermindert. Also f von u gleich 0 geht über nach f quer u ungleich 0 kleiner f Nummer 4. Diese Effekte möchte ich aber später etwas näher erläutern. Ich möchte aber jetzt fortfahren. Es zeigt sich hier, dass f quer nur im Grenzfall auf f quer gleich 0 abnimmt. jedoch nicht negativ werden kann. Da nun Integral f quer dA ist gleich 4 b Gamma ms quer und f quer kleiner f ist, gilt auch ms quer kleiner ms, wobei wegen f quer größer gleich 0 auch ms quer größer gleich 0 vorauszusetzen ist. Dies deckt sich auch mit der bekannten Tatsache, dass das Gravitonenfeld F aus einem Tensorfeld hervorgeht und nicht aus einem Vektorfeld. Somit gibt es auch beim Gravitonenfeld F keine Dipolfelder mit Ladungen plus minus Q, sondern nur einen Ladungstyp mit ms. Demnach kann ms nur zu 0, aber nicht negativ werden. Zu erwähnen wäre noch, dass die scheinbare Änderung von ms auf ms quer nicht in Widerspruch mit der bekannten Physik steht. Denn für eine Gravitonenladung ms existiert kein Ladungserhaltungssatz, wie das beispielsweise beim elektromagnetischen Feld der Fall ist. Wird beispielsweise eine Kugel mit einer trägen Ruhemasse mt in Rotation versetzt, dann wird mt in mt' von v größer als mt überführt, Nummer 6, was auch gemäß des schwachen Äquivalenzprinzips ms' von v größer als ms bedeutet. Somit ergibt sich, dass mittels eines genügend starken Gravifotonenfeldes f' ein abnehmendes Gravitonenfeld f geht über nach f quer, Nummer 7, und daher auch eine abnehmende Gravitonenladung ms geht über nach ms quer erzeugt wird. Da das schwache Äquivalenzprinzip auch hier gelten wird, wird somit die Trägemasse mt auf md quer kleiner mt Nummer 8 abnehmen, denn es gilt ms ist gleich mt und ms quer ist gleich mt quer. Danke. Somit findet mit f geht über nach f quer, ms geht über nach ms quer und mt geht über nach mt quer, Nummer 9, eine Trägheitstransformation mt geht über nach mt quer, kleiner mt statt. Weiterhin soll aber der Impuls- und Energieerhaltungssatz bei der vorgenommenen Trägheitstransformation mt geht nach mt quer gelten. Diese Erhaltungssätze gelten bekanntermaßen in einem beliebigen abgeschlossenen System, unabhängig davon, ob nun ein konservatives System vorliegt oder nicht. So geht bereits aus dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre hervor, dass die Summe von mechanischer Energie und Wärmeenergie konstant ist. Die Wärmeenergie entspricht hier der kinetischen Energie aller an der Wärmebewegung beteiligten Atome bzw. Moleküle. Ein solches System ist hier nicht konservativ, der Energieerhaltungssatz ist hier unabhängig von der Wahl des Systems gültig. Die Trägheitstransformation hat zur Folge, dass der Impuls I ist gleich mt mal v für v, v' kleiner c gleich ist mt quer mal v' und somit v' gleich mt durch mt quer mal v gilt. Wird die Gleichung I ist gleich mt mal v ist gleich mt quer mal v' Nummer 10 mit v halbe multipliziert, so wird mt mal v Quadrat halbe ist gleich mt quer mal v' halbe erhalten, Nummer 11. Welche Größen der kinetischen Energie EK einer trägen Masse mt bzw. mt quer entsprechen, sofern hier ebenfalls V durch C klein gegen 1 gilt. Wird hingegen die Ruheenergie E0 der Trägenmasse mt betrachtet, dann ist bekanntermaßen E0 gleich mt mal C Quadrat, Nummer 12. Bei einer Änderung der Trägheit von mt auf mt quer gilt, falls weiterhin der Energieerhaltungssatz beibehalten wird, mt mal c Quadrat ist gleich mt quer mal c Strich, analog zur Änderung von v Quadrat auf v mal v Strich. Eine Trägheitstransformation bewirkt somit hier die Übergänge v nach v Strich C nach C', V Quadrat nach V mal V' und C Quadrat nach C mal C'. Nummer 13. Nunmehr möge die bekannte Lorentz-Transformation xi ist gleich aik xk' beziehungsweise xk' ist gleich aki xi Nummer 14 mit der Lorentz-Matrix gemäß 15. Beta ist gleich V durch C, x4 ist gleich I mal C mal T, Nummer 16 herangezogen werden, wobei die gestrichenen Koordinaten das bewegte System und die ungestrichenen Koordinaten das Ruhesystem charakterisieren. Wird nunmehr eine Trägheitstransformation vorgenommen, dann werden die Transformationsgleichungen xi quer ist gleich aik quer xk quer' Nummer 17 beziehungsweise xk quer' ist gleich aki quer xi quer erhalten, Nummer 17 ebenfalls, wobei die Unterstreichung die vorgenommene Trägheitstransformation angibt. Beta ist gleich V durch C, geht hier in Beta' gleich V' durch C', Nummer 17a. Beta² ist gleich V² durch C² in Beta mal Beta' ist gleich V mal V' durch C mal C' über. Da nun aber V' gleich Alpha mal V und C' gleich Alpha mal C mit Alpha größer 1 gilt, Nummer 17a, wird Beta' gleich Beta und Beta mal Beta' gleich Beta² erhalten, was aik quer ist gleich aik bedingt, Nummer 18. Wegen C nach C' ist xi quer gleich xi abhängig von i gleich 1 bis 3, x4 quer ist gleich i mal C' mal P, Nummer 19 zu nehmen. Die vorgenommene Trägheitstransformation verändert somit nicht die ursprüngliche Lorentz-Matrix. Wie sich zeigt, ist die Lorentz-Transformation forminvariant bzw. kovariant gegenüber der Trägheitstransformation. Nunmehr werde vorausgesetzt, dass V durch C klein gegen 1, aber V' ungefähr C ist. Wird die Forminvarianz der Lorentz-Transformation gegenüber einer Trägheitstransformation auch für V' größer gleich C gefordert, dann wird für V geht über nach F von V', C geht über nach F von C', Nummer 20, weiterhin auch F von V' gleich V'. F von C' gleich C', mit V' gleich Alpha mal V und C' gleich Alpha mal C gelten. Im neuen Bezugssystem wird dann für die Energie E ist gleich mt quer, abhängig von V V' mal C', Nummer 21, gleich sein mt 0 quer mal C mal C', gebrochen durch Wurzellast 1 minus Beta mal Beta' ist gleich mt 0 quer mal C', gebrochen durch 1 minus Beta² ungefähr mt 0 quer mal C', Nummer 21 erhalten. Es zeigt sich hier, dass mt... Also. Es zeigt sich hier, dass mt quer abhängig von V V' nur von V nicht, aber von V' abhängt und somit scheinbar unabhängig von der Trägheitstransformation wäre. Da das nicht der Fall ist und mt sich auf mt quer kleiner mt ändert, verliert der Begriff Trägemasse seine eigenständige Bedeutung. Sie kann nur mehr in Verbindung mit einer Geschwindigkeit V oder V' C oder C' gesehen werden, sodass als invariante Größe der Viererimpuls mit mt von mt mal vi MT mal VI ist gleich MTB VI Strich, I läuft von 1 bis 3, und MT mal C ist gleich MT quer mal C Strich Nummer 22 verbleibt. Masse und Geschwindigkeit sind somit zu einer Einheit verschmolzen. Dies zeigte sich bereits bei der geschwindigkeitsabhängigen Trägenmasse MT von V ist gleich MT0 gebrochen durch 1 minus V durch C Quadrat, wo MT0 und V ebenfalls gemeinsam auftraten. Da somit MT quer von VV Strich abhängig nur von V und nicht mehr von V Strich abhängt, kann V Strich beliebig groß werden, wenn nur die Bedingung V durch C klein gegen 1 sichergestellt ist. Die Abnahme von MT auf MT quer und damit eine Geschwindigkeitszunahme von V auf V Strich wird somit nicht durch C beschränkt. X1 quer Strich wird, wenn man einsetzt, zu A11 quer X1 quer plus A14 quer X4 quer, und wenn V durch C klein gegen 1 ist, geht es über nach X1 quer plus V1 Strich mal T. Mit X1 quer gleich 0 wird schließlich X1 quer Strich gleich MT0 gebrochen durch MT0 quer mal V mal T erhalten. Wird somit rund um ein massives Objekt, das sich mit der Geschwindigkeit V bewegt, ein abstoßendes gravitatives Feld F' genügend großer Stärke erzeugt, dann geht dies mit einer Zunahme von V auf V' einher, wobei V' größer als C werden kann. Impuls- und Energieerhaltungssatz bleiben aber weiterhin erhalten. Für V' größer als C wird das massive Objekt wahrscheinlicherweise unsichtbar werden. Die erwähnte Trägheitstransformation MT geht über nach MT quer kleiner MT ist hier nur möglich, falls ein entsprechendes abstoßendes gravitatives Feld F' existiert. Somit ist erklärlich, warum dieser Effekt in der Natur oder experimentell noch nie beobachtet werden konnte. Das war der erste Teil des Vortrages, und der zweite geht jetzt etwas näher auf dieses Gravifotonenfeld und Gravitonenfeld ein. Die Erzeugung eines Gravifotonenfeldes und Abschwächung eines Gravitonenfeldes könnte folgendermaßen erklärt werden. Aus einem zurzeit t gleich 0 gültigen Mengenalgorithmus für unterschiedliche Mengenstufen, auch Mengenklassen genannt, und mit einer kleinen Menge an natürlichen Zahlen, deren Kehrwerte Dimensionszahlen von Koordinaten und Darstellungsräumen sind, können Konstanten bestimmt werden, die einerseits die Erzeugungs- bzw. Vernichtungswahrscheinlichkeitsamplituden von bekannten und unbekannten Wechselwirkungsfeldern wiedergeben und somit deren Kopplungskonstanten definieren, aber andererseits auch Umwandlungen bewirken. Diese Umwandlungskonstanten können gemeinsam mit vier Kopplungskonstanten auftreten, die aus dem genannten Mengenalgorithmus eingeschränkt auf eine bestimmte Mengenstufe bestimmbar sind. Es zeigt sich, dass diese vier Kopplungskonstanten die bekannten vier Kopplungskonstanten der elektromagnetischen, schwachen, starken und gravitativen Wechselwirkung zumindest teilweise wiedergeben. Hierbei wird die Kopplungskonstante der schwachen Wechselwirkung dadurch gebildet, dass diese aus W4 minus Wm ist gleich W4 quer, Nummer 23, hervorgeht, wobei W4 die Kopplungskonstante eines Feldes mit masselosen Vektorbosonen ist und W4 quer ein solches mit ponderablen Vektorbosonen kennzeichnet. Wm bewirkt hier die Umwandlung von masselosen zu massebehafteten Vektorbosonen. Aus dem Mengenalgorithmus wiederum anderer Mengenstufe gehen zwei Umwandlungskonstanten Wa und Wb hervor, die eine nachfolgend beschriebene Umwandlung von Wechselwirkungsfeldern bewirken. Ich möchte ein bisschen näher darauf eingehen. Wechselwirkungsfelder können, das ist bereits Band 1 von Elementarstrukturen der Materie von Burkhard Hein entnehmbar, als Hermetrieformen angeschrieben werden. Wird ein dort verwendeter sechsdimensionaler Raum auf 8 Dimensionen erweitert und während dessen Koordinaten y1 bis y8, Nummer 24, dann wäre ein elektromagnetisches Feld durch die Nicht-Euklidisierung von y4' bis y8' gegeben, wobei ein Strich bei der jeweiligen Koordinate eine Nicht-Euklidisierung angibt. Diese Hermetrisierung von y4' bis y8' kann als B abhängig von y4' bis y8' Hermetrieform Nummer 26 angeschrieben werden. Ein gravitatives Feld wäre durch G abhängig von y5' bis y8' Nummer 27 angebbar. P geht nun in G über, falls y4' euklidisiert wird. Schließlich ist es noch möglich, y5' und y6' zu euklidisieren, was einer U abhängig von y7' bis y8' Hermetrieform entspricht, Nummer 28. Diese Hermetrieform liefert ein Feld mit extrem kleiner Kopplungskonstante, das sich eventuell ähnlich dem Wahrscheinlichkeitsfeld der Quantentheorie verhält. Die genannten zwei Umwandlungskonstanten WA und WB bewirken hier nun die Umwandlungen P nach G nach U, Nummer 29. Ah, da habe ich die Nummer vergessen. Das ist dieser hier. Diese Umwandlungen werden hier wahrscheinlicherweise durch die zwei Gleichungen 3W1 von E minus WA ist ungefähr Exponent von 6B mal W2 von Rho plus Alpha W2' Beta W2' plus Exponent von 14B mal W2 von Rho minus WB ist ungefähr Exponent von 26B mal W5 wiedergegeben, wobei W1 von E die energieabhängige elektromagnetische Kopplungskonstante, W2 von Rho die von einem Parameter Rho wahrscheinlich die Energiedichte abhängige Kopplungskonstante des Gravitonenfeldes F', W2' die Kopplungskonstante des Gravitonenfeldes F und W5 die eines Feldes U mit extrem kleiner Kopplungskonstante ist. Die Zahlenwerte bei W1, W2, W2', W5 charakterisieren jeweils das Vorliegen einer induzierten Emission oder Absorption. Die erste Gleichung gebe die Umwandlung eines Photonen in ein Gravifotonenfeld bzw. gravitatives Feld an. Die zweite Gleichung gebe hingegen die Überführung eines Gravifotonenfeldes F' in das neue Feld U wieder. Da die G abhängig von y5' bis y8' Hermetrieform ein Sammelbegriff für drei gravitative Felder, und zwar Graviskalar, Gravifotonen und Gravitonenfeld ist, wird eine zunehmende Euklidisierung von y5' bis y6' diese möglichen gravitativen Felder zumindest teilweise auslöschen. Somit wird verständlich, dass, falls die beiden genannten Gleichungen erfüllt sind, aus dem elektromagnetischen Feld bestimmter Energie und Dichte ein Gravifotonenfeld bzw. gravitatives Feld hervorgeht und dieses zusammen mit dem Gravitonenfeld abnimmt, falls ein Feld U auftritt. Somit ist die Erzeugung von F' und das Kleinerwerden von F aufgrund des Feldes U in der Art F von U gleich 0 geht über nach F quer U ungleich 0 kleiner F, Nummer 32, annähernd erklärt worden. Also ich bin am Ende und ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr mit den Formeln radisiert habe.
Danke Ihnen, Herr Brecher. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer alles verstanden hat. Die Hände würden hochgehen, nehme ich an. Es ist doch starker Tobak da drin.
weil wir vieles nicht nachvollziehen können. Und ich hoffe, wir können darauf warten, auf das Buch, dass wir zum Beispiel die Koppelungskonstante etwas besser verstehen werden. Denn wir haben jetzt diese drei verschiedenen
ja.
Und soviel ich weiß, zwei sind mir bekannt.
Die Skalare und die Betonungsfelder,
ja. Das mit den Spitzen. Das kommt dann aus dem Buch dann etwas besser.
Ja, nein, das ist das übliche Gravitonenfeld.
Das ist das
Gravitonenfeld, was wir als. Das ist dieses Spin-2-Feld,
das ja.
Wir merken.
Das ist das
normale Feld.
Ja. Ja. Darf ich gleich mal umfragen?
Also, nach Ihrem Formalismus müsste ja eigentlich auch eine gravitative Abschirmung oder Dämpfung möglich sein. Es ist ja schon viel diskutiert worden, ob die Gravitonen durch dazwischenliegende Masse verändert werden, sodass das Newtonsche Gesetz eigentlich gar nicht gilt, wenn also Massen dazwischen liegen. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Bestimmung der Erdmasse, ja, wo man ja rein theoretisch annimmt, die sei in einem Punkt, in dem Erdmittelpunkt. Und nun rechnet man so, als sei da gar keine gravitative Abschirmung der Fall. Nicht? Und wenn das aber wäre, wäre die Erdmasse viel größer als das, was jetzt angenommen wird.
Na, eine Abschirmung gäbe es nicht.
Gibt es nicht,
Becken? Gibt es nicht.
Es ist